Ja, ich möchte uns gerne den Predigttext lesen. Es geht weiter im Römerbrief, und es geht um die Gerechtigkeit. Wir sind in Römer 5, die Verse 1 bis 11. Römer 5, 1 bis 11. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben.
Liebe Geschwister, wir haben 1 bis 11 im Römer 5 gelesen. Ich möchte mich heute im Schwerpunkt auf 1 bis 5 beschränken, also nicht bis 11 machen. Das liegt einfach, obwohl das zusammengehört, daran, dass mir sonst die Zeit enteilt. Und mein alter Bruder hat einmal gesagt, wer länger redet wie eine halbe Stunde, ist ein Esel. Das bin ich hier ja regelmäßig. Und trotzdem möchte ich mich bemühen, mich ein wenig daran zu halten, zumindest dass wir hinkommen. Dieser Text, den der Johannes gelesen hat, hat einen wunderbaren Aufbau. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich möchte ihn nochmal betonen. Einstieg ist die Rechtfertigung, und was die Rechtfertigung bedeutet, wird dann in den folgenden Versen sehr, sehr schön erklärt. Da ist dann so als nächstes der Friede. Und nach dem Frieden das Rühmen, der Jubel, die Freude. Und dann kommt das Leid. Und dann kommt die Geduld. Und dann zum allem Schluss kommt die Versöhnung. Wenn ich unser Glaubensleben betrachte, finde ich hier etwas von der Entwicklung unseres Glaubenslebens. Von daher ist dieser Text wunderschön, wenn wir betrachten wollen, wie das Glaubensleben verläuft. Und alles endet darin wirklich, dass wir beim Herrn sind. Nun schaffe ich das nicht ganz. Ich werde bis zum Leid kommen. Und das wäre dann letzten Endes die Geduld und die Liebe. Nein, bis zur Liebe werde ich kommen. Also von daher, der Aufbau lohnt sich zu betrachten in dem Epheser, im Römer 5. Es geht also heute Morgen um die Rechtfertigung, mit der alles anfängt. Haben wir keine Rechtfertigung, und was das bedeutet, darauf werde ich noch kommen, ist unser Leben vollkommen sinnlos. Ich weiß, dass ich dieses große Thema der Rechtfertigung, das für mich eins der Geheimnisse des Neuen Testaments ist, was Israel verborgen war, und deswegen haben sie es so schwer getan, nur annähernd erfassen und darlegen kann. Zu gewaltig ist das Wort von der Versöhnung zu dem allumfassenden Gott, der handelt und der zu seinem Ziel kommt. Früher hat man oft gesagt, der Heilsplan Gottes, der steckt da auch ein bisschen drin. Mit deinem und meinem Leben, aber auch mit dieser Welt. Doch kann der Glaube, und das betonen wir immer wieder und das haben wir auch das letzte Mal betont, nicht auf Leistung des Menschen gegründet sein, sondern allein auf den Willen unseres Gottes. Das ist so das Grundsätzliche, bei dem wir verstehen müssen, sonst kommen wir nie wenn es an dem Punkt schon hakt, kommen wir nie zur Versöhnung. Denn die meisten, auch Glaubenden, haben immer noch irgendwo in ihrem Leben ein Problem mit dem lebendigen Gott. Entweder weil das Leben nicht so verlaufen ist oder weil die Umstände nicht so sind oder sie fühlen sich zu kurz gekommen, sie fühlen sich benachteiligt oder irgendwas. Wenn wir also nicht begreifen, dass der Glaube und die Rechtfertigung aus Gott kommt, gibt es eine Fehlentwicklung in unserem Glaubensleben, das sich durchs ganze Glaubensleben durchzieht, bis der Herr wiederkommt. Deswegen ist das Thema mir wichtig und ich bin froh, dass Paulus das jetzt im Römer 5 anspricht. So können wir uns da auch nähern. Gerechtfertigt sind wir aus Glauben. Das stellt Paulus am Anfang des Abschnitts ganz grundsätzlich fest. Gerechtfertigt, Rechtfertigung geschieht aus Glauben. Paulus nimmt seine Worte an die römischen Christen sehr, sehr ernst und damit auch an uns. Es war ja so eine Mischgemeinde, also ein Großteil Heiden und ein Teil Juden und die alle zusammen, die gaben die Gemeinde in Rom. Sein Grußwort, den wir anfangs ja betrachtet haben, das wir eingangs betrachtet haben, an alle geliebten Gottes und berufene Heiligen zu Rom, Römer 1, Vers 7, ist gewiss keine oberflächliche Höflichkeit. Wir neigen ja manchmal zu einer oberflächlichen Höflichkeit. Wie geht's dir? Und wir gehen schon weiter. Ist so eine oberflächliche Höflichkeit? Dann antworten wir da auch gut, weil wir merken, wahrnehmen, das ist gar nicht ernst gemeint. Bei den Amis ist mir das aufgefallen, have a nice day, ne? Ich habe einen schönen Tag, okay, Gott ist anders. Und Paulus schreibt anders, getrieben durch den Heiligen Geist. Er meint das, was er schreibt. Geliebte Gottes und berufenen Heiligen in Rom, das ist sein Anspruch. Sind wir uns bewusst, dass wir Geliebte Gottes sind und heilig ist abgesonderter für Gott? Ist uns das bewusst? Wäre ich jetzt in der Pfingstgemeinde, würden sie Amen oder Halleluja sagen. Das darf man innerlich auch sagen. Da darf man wirklich auch dankbar sein, dass wir wirklich einen haben, der uns liebt. Und wenn wir sonst keinen haben, was ich auch nicht glaube, aber einen haben wir, der uns liebt. Das ist wichtig, wenn wir uns von allen verlassen fühlen. Gott verlässt uns nicht. Er weiß sich, der gute Paulus, mit den Christen dort in Rom ganz einig im Glauben und schreibt deshalb wir. Auch auf dieses wir möchte ich hinweisen, weil wir ja merken, dass die Völker, wie es die Schrift auch sagt, einander aufstehen und sich ausgrenzen. Wir, die Deutschen, weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Wir, die Glaubenden, weiß ich aber ganz genau, uns eint, dass Christus das Haupt ist und wir die Glieder. Keine Nationalität, keine Hautfarbe, keine Herkunft, keine Bildung spielt hier eine Rolle. Und damit macht sich Paulus auch angreifbar, wenn er einem Heiden schreibt, wir. Wir können uns die Dimension überhaupt nicht verstehen. Er geht aus dem Judentum, die doch so selbstgerecht waren, die das auserwählte Volk Gottes sind, heraus und sagt, spielt für mich keine Rolle, ihr mit mir zusammen an Jesus Christus glaubt. Und damit schließt er uns auch ein, obwohl wir weder in der Zeit gelebt haben, noch aus dem Judentum stammen und hier aus vielen Völkern und Nationen und Kontinenten kommen. Wir. Wir sind eine Einheit, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Und diese Einheit liegt ausschließlich allein begründet in Jesus Christus. Sollten wir im heutigen Umfeld nicht vergessen. Wir sind ein Volk. Wobei die Herkunft keine Rolle spielt. Christus ist der neue Leib. Und da spielt Herkunft, Bildung und Nationalität überhaupt keine Rolle. Und wir tun gut daran, dass wir uns an diesen Dingen dann auch gedanklich nicht beteiligen. Die alles entscheidende Frage ist der Glaube an Jesus Christus. Und ich wünsche mir für mich, dass wir von unserem Gott diese Klarheit des Denkens und des Fühlens gegenüber anderen Menschen wirklich immer wieder neu bewusst wird. Ja, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir gehören zusammen. Und dann fährt er weiter fort. Nun, ihr merkt, ich halte mich sehr nah am Text, weil der ist so wunderschön für mich. Nun, und damit meint er zusammenfassend alles, was er in diesem Brief schon vorher gesagt hat. Das heißt also, okay, die Konsequenz daraus, dass alle schuldig sind, ob Jude, ob Heide, der Glaube aber allein rechtfertigt, und das hatte er ja vorher am Beispiel Abrahams argumentiert und aufgezeigt, nun sind wir gerechtfertigt worden aus Glauben. Das ist die Konsequenz. Weil wir glauben, sind wir gerechtfertigt worden. Glaube ich? Ja, was glaube ich? Der Glaube begründet sich darin, dass ich glauben kann, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er an meiner Stelle für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Das beinhaltet, dass ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch. Es beinhaltet, dass ich weiß, diese Sünde, diese Schuld ist nur mit dem Tod zu bezahlen. Und das beinhaltet, dass ein anderer es für mich getragen hat. Glaube ich das? Glaube ich, dass ich wirklich so schlecht bin, dass all das, was ich ausmache, ausschließlich dem Tod würdig ist? Ich weiß, dass das heute ein schwieriges Wort ist. Wir verstehen Rechtfertigung aus Glauben, aber nur, wenn wir das verstehen. Denn nur dann, wenn ich schuldig erkannt habe, dass ich Schuld auf mich geladen habe, wird mir auch klar und deutlich, dass ich eine Rechtfertigung brauche. Im Allgemeinen sind das heute Ausreden. Der Kommunismus sagt, verändere die Umwelt, dann veränderst du den Menschen. Große Philosophie. Andere suchen Gott in sich. Und. Philosophie, Bildung, alles geht darauf hin, eine Rechtfertigung. Ich habe mal einen Bundeswehrkamerad gehabt, der war wirklich, muss ich sagen, moralisch, ethisch weitaus weiter wie ich. Der war der Meinung, Gott müsste mit mir zufrieden sein, weil ich ein guter Mensch bin. Dem brauche ich mit Glauben und Rechtfertigung eigentlich nicht zu kommen. Er hat sich ein Gedankengerüst aufgebaut, das vollständig in sich geschlossen ist. Ich bin gut und Gott muss eigentlich mit mir zufrieden sein, wie er mich geschaffen hat. Ich glaube, der eine oder andere denkt so auch. Ein anderer hat zu mir mal gesagt, ich gebe Gott alles, das war der Leistungsmensch. Mehr kann ich nicht geben, damit muss Gott zufrieden sein. Und wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. War der gerechtfertigt? Hat er geglaubt? Wir merken, es gibt immer wieder Argumente, die der Mensch sich vorschiebt. Und deswegen ist wichtig, dass wir über die Rechtfertigung reden. Die Antwort heißt, was bewirkt Rechtfertigung? Das heißt, ich bin gerecht gemacht worden. Ja, wem gegenüber? Mir? Das sei ferne, lesen wir in der Schrift immer wieder. Nein, der Rechtsanspruch, den Gott hat an seine Geschöpfe, der ist gerechtfertigt. Und zwar, weil ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Was bewirkt das? Paulus schreibt, die Antwort heißt, so haben wir Frieden mit Gott. Frage, hast du Frieden mit Gott? Ich habe die frohe Botschaft. Gott hat Frieden mit dir. Es ist immer die Frage, wie wir denken. Der Mensch ist so oft in seinen Gedanken zentriert und sieht sich als Mittelpunkt. Aber es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob ich Frieden mit Gott habe. Viel wichtiger ist, dass Gott Frieden mit mir hat. Denn die Rechtsanforderungen habe ich nicht an Gott, auch wenn ich das manchmal meine, sondern Gott hat die Rechtsanforderungen an mich. Gott ist kein sündiger Gott, der mir Rechenschaft schuldig wäre. Es ist andersrum. Ich bin Gott Rechenschaft schuldig. Wir merken, wie unser Denken heute so ist. kommt vom Humanismus. Der Mensch wird ins Zentrum gerückt. Übrigens, die griechische Philosophie hatte das ganz ähnlich. Aber wir müssen das mal andersrum betrachten. Wir müssen betrachten, Gottes Rechtsanforderungen an dich und an mich, die sind erfüllt. Und Gott hat also Frieden gemacht mit dir und mir. Sonst verstehen wir das nicht, was hier gemeint ist. Denn die Rechtfertigung hat nicht zuerst eine Veränderung des äußeren Verhältnisses des Menschen zur Folge, sondern vor allen Dingen ein neues Verhältnis zu Gott. Und zwar von Gott ausgehend, das ist die frohe Botschaft, nicht von mir ausgehend, Gott. Von dem geht alles aus. Gott reicht mir die Hand. Johannes hat es ja gelesen. Als wir noch Feinde waren, hat Gott uns schon die Hand gereicht. Von daher 1 bis 11 ist wichtig zu verstehen, was unser Glaubensleben beinhaltet. Deshalb ist Friede mit Gott auch nicht ein zu beschreibendes Gefühl, sondern beschreibt ein ganz neues Verhältnis zu Gott. Der Friede ist nicht mein Friede als Gefühl, sondern ist der Friedensschluss Gottes mit mir. Wir haben Frieden, es ist Frieden gemacht zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Jesus Christus hat den Frieden gewirkt zwischen Gott und uns Menschen. Das ist die frohe Botschaft. Nichts anderes. Es ist Frieden. Ganz deutlich wird es, als Jesus auf Golgatha hing und im Tempel der Vorhang von oben nach unten zerriss. Ein vollständiges Symbol dafür, für den, der es lesen kann, dass der Zugang zum Allerheiligsten frei ist. Und zwar hat Gott den Vorhang zerrissen, war ja kein Mensch da. Gott hat gesagt, ich hebe diese Trennung auf. Ein frommer Juden, der muss das im Ohr klingen. Wir verstehen, warum die alle Paulus bis heute nicht mögen. Eins der wichtigsten Glaubensinhalte des Judentums, nämlich, dass man Gott sich nur nahen kann, wenn man absolut rein ist. Und das war der hohe Priester nur einmal im Jahr und der durfte nur mit Blut kommen. Hebt Paulus hier quasi auf. Indem er sagt, der Zugang ist frei. Ist Frieden mit Gott. Wir müssen Gott nicht besänftigen. Liebe Geschwister, das ist mir wichtig. Wir haben immer noch so ein bisschen im Kopf, dass wir Gott, den großen Gott, manchmal auch den fernen Gott besänftigen müssten. Müssen wir nicht, das hat Jesus Christus getan. Was für eine wunderbare Freude und ein Friede in uns, wenn wir das begriffen haben. Dieser Friede kommt aber nur in unser Herz, wenn wir unser Danken, Gedanken kommen ja von Denken, verändern lassen. Wir haben im Hauskreis dieses, wir werden verändert durch das Ansehen der Herrlichkeit Gottes und Jesu. Haben wir betrachtet, betrachten wir immer noch. Wenn wir uns das anschauen, merken wir, dass gar nicht wir, sondern Gott im Zentrum ist und Gott der Handelnde ist und nicht wir. Gott braucht nicht den besten Mitarbeiter, sondern Gott will dich. Es gibt nichts, was Gott nicht alleine könnte. Und trotzdem will er dich, will er mich. Jesus hat den Frieden gewirkt zwischen Gott und uns Menschen. Die, die wir glauben, sind in dieses gewaltige Geschehen mit hineingenommen. Denn wir haben im Glauben die Freiheit, der Kinder Gottes Zugang zu haben. Zugang zu dem lebendigen Gott jederzeit. Ohne die Riten des Vorhofes, des Heiliges und des Allerheiligsten. Nein, jederzeit Zugang. Wisst ihr, was die Katastrophe unseres Glaubenslebens ist? Dass wir diesen Zugang so selten nutzen. Selbst Engel kommen da nicht rein, sondern es wird immer von Engelfürsten gesprochen, die vor Gottes Thron gehen können. Wir gehen an Millionen von Engeln vorbei, wenn wir wollen. Wir brauchen keinen Termin, wo wir monatelang auf den Arzt warten müssen, dass der mal Zeit für uns hat. Wir können sofort gehen. Warum tun wir es eigentlich nicht? Wir sind oft wie trotzige kleine Kinder, die in der Ecke hocken vor dem Tempel und sagen, Gott liebt mich ja nicht. Und wir hören die Stimme Gottes und sagen, komm, komm, ist alles frei, brauchst nur durchgehen, darf dich keiner aufhalten. Und wenn Millionen da stehen und Wache halten, du darfst direkt durch die Menge gehen. Aber wir tun es nicht. Und das macht uns so schwach. Und da kommt die Unruhe in unserem Herzen hin. Durch Jesus ist der Eintritt zur Gnade Gottes geöffnet, ohne alle menschliche Reinheits- und Sühnevorstellungen. Der Glaube genügt. Gnade ist die neue Botschaft, nicht Gesetz oder Selbsterlösung. Wir haben empfangen und wir stehen in dieser Gnade, so schreibt der Apostel Paulus. Und das bedeutet ein ständiges Erleben des Handelns Gottes an uns und an dieser Welt. Es ist nicht nur Frieden gemacht, sondern wir leben unter der täglichen Güte und Gnade im Frieden mit Gott. Ist uns das überhaupt bewusst? Kinder Gottes sind was Wunderbares, auch wenn man es äußerlich gar nicht sieht. Kinder Gottes sind die Zukunft dieser Welt. Wir sagen immer, die Kinder sind die Zukunft einer jeden Gesellschaft. Ich sage euch, die Kinder Gottes sind die Zukunft dieser Welt und das ist nicht genug. Um mit James Bond zu sagen, die Welt ist nicht genug. Nein, sie sind auch die Zukunft des Kosmos. Und dazu bereitet dich der lebendige Gott heute schon zu und vor. Das ist uns nur nicht bewusst. Aber wie Kinder sind wir und leben von Tag zu Tag. Emotional sind wir auch Kinder, himmelhoch jauchzend, zutiefst betrübt. Und der lebendige Gott freut sich an seinen Kindern. So wie wir unsere Kinder lieben, ob sie jetzt gerade nett sind oder weniger nett. Ich sage dieses hässliche Wort mal, das ich gar nicht wahr mag. So liebt uns Gott. Und manches Kind hat besondere Aufmerksamkeit, weil es dem Kind gerade so richtig schlecht geht. Das ist wie im Natürlichen, so auch im Geistlichen. Deswegen ist das im Natürlichen ja so. Weil Gott uns damit etwas deutlich machen will. Er gibt uns die Gefühle für unsere Kinder und unsere die Zuneigung zu unseren Kindern, damit deutlich wird, dass das, was wir bei unseren Kindern erleben, nur ein Abklatsch ist von dem, was der lebendige Gott dir und mir gegenüber wahrnimmt. Ist das eine Botschaft? Bei den Charismatikern und bei den Pfingstlern würden sie jetzt wieder Amen sagen, so soll es sein. Im Epheserbrief schreibt Paulus es so, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Frieden, er hat aus beidem eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Das gilt nicht nur zwischen Glaubenden aus Völkern und Nationen, und manche legen es ja auch nur aus als zwischen Israel und den Heidenchristen. Das ist zu kurz gegriffen, das ist zu wenig. Wir schränken hier an der Stelle Gottes Wort ein. Nein, wir wollen es so stehen lassen, wie es steht. Er ist unser Frieden, er hat aus beidem eins gemacht. Was bedeutet das denn? Wenn es hier nicht stehen wird, würde ich es mir ja zwei fast nicht wagen zu sagen. Er hat Christus und dich und mich eins gemacht in sich selbst. Er das Haupt, wir die Glieder. Du kannst doch nicht den Kopf abschlagen und trennen. Er hat die Trennwand zwischen uns, die zwischen Gott und dem Menschen war, in sich selbst zerstört. Ich habe vorhin vom Vorhang im Tempel gesprochen. Dieses Wort ist noch viel, viel stärker. Es gibt keine Trennung mehr. Es passt noch nicht mal mehr ein Blatt Papier dazwischen. Wir sind von seinem Geist. Ob wir das fühlen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Denkt nochmal daran zurück. Rechtfertigung geschieht von Gottes Seite her. Wir müssen uns keine Rechtfertigung verdienen. Wir sind gerechtfertigt in Gottes Augen. Und so kann er auch sagen, zwischen dir und mir, geliebtes Kind, passt kein Blatt Papier. Niemand, nichts. wird dich aus meiner Hand reißen. Diese alberne Diskussion und ich selbst kann mich aus der eigenen Hand Gottes reißen, ist genauso, wie wenn ich überlegen würde, kann ich mir den Kopf abschrauben? Kannst du dir den Kopf abschrauben und weiterleben? Das geht nicht. Verstehen wir, was hier eigentlich steht? Der Friede, er ist unser Friede. Das ist der Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch seine Versöhnungstat, durch seinen Tod am Kreuz ist Friede zwischen Gott und den Menschen, der Jesus glaubt und die Möglichkeit für alle Menschen zu Gott zu kommen. Jesus Christus ist für die Schuld der ganzen Welt gestorben, nicht nur für ein paar. Und da streite ich mich mit jedem, biblisch, inhaltlich, der was anderes behauptet. Nein, Jesus ist für die Schuld und Sünde der ganzen Menschen gestorben. Und deswegen können wir jeden Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Mag er auch getan haben, was er will. Kolosser 1, 20 bis 23 steht, und durch ihn, Jesus, hat Gott alles mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es auf dem Himmel oder was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wer Jesus als Herrn und Heiland annimmt, ist in Gottes Augen heilig, also abgesondert, tadellos, also ohne irgendwelchen Tadel, unsträflich, also straffrei. Somit ist die große Lebensfrage eines Menschen geklärt. Was fange ich mit meinem alten Leben an? Wozu das Leben? Was kommt danach? Liebe Geschwister, damit fällt auch jede Berechtigung weg, zu sagen, ich bin so schlecht, mich kann Gott nicht gebrauchen. Wer so spricht oder auch nur denkt, macht Gott zum Lügner. Findet ihr das hart, was ich sage? Es ist die Wahrheit, was ich sage. Habt ihr die Einschränkung gehört, die Paulus gemacht hat? Und die Einschränkung gilt nur für Kinder Gottes, nicht für die Welt. Die Einschränkung, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Wo wir also nicht wieder anfangen, uns selbst erlösen zu wollen, indem wir gute Werke, gute Taten machen und uns Gesetze aufrichten. Indem wir wieder anfangen zu meinen, wir müssten Gott mit irgendetwas gefallen oder gar besser wie Gott zu sein. Sondern wenn wir im Glauben und in der Gnade bleiben. Hier sitzt keiner, der gerecht ist vor Gott. Aus eigener Kraft. Hier sitzen alle, die gerechtfertigt sind, aus Gottes Kraft. Das hat ja auch zur Folge, dass wir uns gegenseitig gar keine Vorwürfe machen brauchen. Ne? Wir wissen ja alle, wir sind erlöste Gauner. Ich hatte härtere Worte im Mund, aber im Kopf, also die muss ich ja nicht in den Mund nehmen, hat jeder ja selbst. Wir sind alle nichts ohne Gott. Dienst, abgesondert zum Dienst, habe ich gesagt. Heilig, abgesondert zum Dienst. Frei von jedem Leistungsdruck, ohne Rechtfertigungsdruck, mit geklärte Zukunft leben, bis wir mit dem Sohn und Vater vollständig vereint sind, heute im Geist und im Glauben und dann in Wirklichkeit. Das ist der Sinn deines und meines Lebens. Und jetzt guck mal, wie dein Verhalten da hineinpasst und wie mein Verhalten da hineinpasst. Nochmal, abgesondert zum Dienst, frei von jedem Leistungsdruck, ohne Rechtfertigungsdruck, mit geklärte Vergangenheit, geklärte Zukunft, bis wir mit dem Sohn und Vater vollständig vereint sind. Das ist unsere Aufgabe, unser Lebenssinn und unser Lebensziel. Eins der Dienste, die wir in diesem Leben haben, ist die Versöhnung bezeugen und zur Versöhnung aufzurufen. Das können wir aber nur, wenn wir in dieser Versöhnung mit Gott wirklich stehen. Mal ganz ehrlich, wie viele von uns sind wie oft und wie lange auf Gott sauer, weil sie ihre Erwartung nicht erfüllt sehen? Wenn ich in diesem Zustand bin und bleibe, brauche ich von der Versöhnung mit Gott einem anderen kein Zeugnis geben zu wollen. Ich will hier keinen Marketingkurs machen, aber eine Sache, von der ich nicht selbst überzeugt bin, das merkt mir der andere an und empfindet das als Geschwätz. Diese Synapsen, wie man so schön sagt, die Steffi grinst, hat jeder Mensch. Also die Wahrnehmung hat jeder Mensch. Ob der davon überzeugt ist oder nicht. Eins der schönsten Zeugnisse meiner Arbeitskollege habe ich mal gekriegt. Da war ich völlig überrascht. Wir hatten von Wertesystem gesprochen. Und ich habe dann bezeugt, dass ich gläubig bin, dass ich an Jesus Christus glaube und mein ganzes Wertesystem danach zu leben versuche. Er hat mich wahrscheinlich nicht verstanden und hat das absolut nicht geteilt mit dem, was ich gesagt habe. Er hat mir hinterher eins gesagt. Eins ist mir aufgefallen, Martin. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, da dürfen wir das auch ein bisschen ehrlich sagen. Du bist so oft so müde und kaputt. Aber in dem Augenblick, wo du anfängst, von Jesus zu reden, fangen deine Augen an zu leuchten, deine Körperhaltung wird etwas anderes und man merkt dir ab, dass innerlich eine große Freude und Frieden ist. Ist doch ein wunderbares Zeugnis, oder? Auf der einen Seite darf ich müde sein und abgespannt sein und kaputt und voll im Stress. Und auf der anderen Seite darf rauskommen, was mich eigentlich antreibt und bewegt. Auch wenn der äußere Mensch jeden Tag verfällt und weniger wird, der innere wird aufgebaut. Und die Menschen um uns herum spüren es. Und der eine oder andere wird dabei sein und sagen, das möchte ich auch. Das redet lauter wie alles andere, glaubt mir. Es redet lauter wie alles andere. Bedenken wir, was Paulus den Korinthern schreibt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt kann man sagen, das war der Paulus, der hatte den Aposteldienst. Wenn wir aber unser Wir, wo sich Paulus hineinnimmt, in die Christen in Rom im Kopf haben, wir, dann müssen wir hier auch ein Wir machen. Wir haben diese Aufgabe. Bin ich, weil ich gerechtfertigt bin, versöhnt? Und ich habe die Aufgabe, von der Versöhnung zu zeugen. Es ist eine wunderbare Aufgabe, die Botschaft, Gott hat alles getan, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Und als solch Begnadete, als solch Gerechtfertigte, als Menschen, die wir einen freien Zugang zu Gott haben, dürfen wir uns rühmen. Es ist etwas anderes, dieses Rühmen, als der hohle Selbstruhm dieser Welt. Es ist das Dankgebet der Gemeinde, die ihrem Herrn zujubelt. Wir rühmen nicht uns, sondern Gott. Unser Jubel, unser Lobpreis gilt Gott und seinem Christus. Er beinhaltet den Hoffnungsruf und den Einladungsruf. Wenn wir hier Lobpreis feiern, dann ist es mir wichtig, dass wir genau in dieser Art Gott loben. Da kommt es nicht darauf an, dass die Gitarre jeden Ton richtig trifft und dass die Mädels im Gesang immer stimmen. Das spielt überhaupt keine Rolle, auch wenn für meine Ohren das Schöne ist, wenn es stimmt. Und wir sollen Gott das Beste geben. Aber viel wichtiger ist, was im Herzen ist. Viel, viel wichtiger ist, dass es darum geht, nicht wie komme ich rüber, sondern was bezeuge ich von meinem Gott. Was bezeuge ich von meinem Gott? Und auch da gilt das. Ist mein Herz voller Jubel über die Größe meines Gottes? Oder ist mein Herz voll betrübt von den Kämpfen des Alltages? Das kommt immer darauf an, was ich mir ansehe. Nochmal, Freitag hatten wir das Thema und auch davor, die Herrlichkeit Gottes ansehen. Was gucke ich mir an? Gucke ich in den Spiegel, sehe ich Mickrigkeit. Gucke ich Gott an, sehe ich Größe. Gucke ich mein Kreuz an, empfinde ich Schmerz. Gucke ich den Herrn an, weiß ich, ich kriege einen neuen Leib. Soll ich weitermachen? Ihr wisst, was ich meine. Was schaue ich an? Wir rennen zu X-Psychologen und was auch immer, lassen uns in den Firmen erzählen durch Motivationstraining, dass wir sich 10 positive Dinge vorsagen muss, wo man Erfolg hatte. Ja, wo haben sie es her? Vieles aus dem, was Sie da zitieren, kommt aus der Bibel. Und wir Frommen können nicht mithalten, sondern meinen dem Psycho-Heini. Glauben wir doch der Schrift. Schauen wir den Herrn Jesus an, was er alles getan hat, und lassen das an uns vorübergehen, indem wir uns das sagen. Er hat es getan, er hat es getan, er hat es getan. Das ist das, was bleibt. Ich brauche keinen Mittler zwischen Gott und mir. Ich habe den freien Zugang. Ich brauche keinen Psychologen, der mir die Welt erklärt. Meine Welt erklärt mir meinen Gott durch seinen Geist. Das kriege ich übrigens von den Jungs auch gespiegelt. Die sagen mir bei so Sachen immer, es wäre eine Herausforderung, mit mir so ein Seminar zu machen. Die kriegen ja Geld für mich auszuhalten. Dieser Jubel über die Größe Gottes entzündet in unserem Innern eine Freude, die auch das Leid nicht unterdrücken kann. Wir hören nicht auf, und damit bin ich beim Leid, mit dem Jubel Gottes. Auch in der Bedrängnis nicht. Bedrängnis beschreibt die Bedrückung, die Anfechtung, in der ein Christ kommt, weil er Christ ist. Manchmal kommen wir unter Bedrückung, weil wir so sind, wie wir sind. Das meine ich nicht. Selbst dran schuld, sage ich dann nur. Aber wir kommen in Bedrückung und Bedrängnis, weil wir Jesus Christus bezeugen. Und hier kann innerlich ein großer, großer Jubel sein. Ich weiß, von was ich rede. Wenn man den Herrn bezeugt, hat man viele, viele weltliche Nachteile und dennoch eine große, große Freude innerlich und ein innerer Frieden, dass Gott doch zum Ziel kommt. Und auch ein solches Rühmen hat die Trübsal zum Inhalt. Wir loben Gott, dass er uns würdigt, um seinetwillen in Bedrängnis zu kommen, dass wir so ein Zeugnis unseres Glaubens und seine Herrlichkeit haben und auch werden. Liebe Geschwister, mancher meint ja, dass seine Beziehung zu Gott er daran ablesen kann, ob es ihm gut oder schlecht geht. Und wenn es ihm schlecht geht, meint er, seine Beziehung zu Gott ist schlecht. Ich rede immer nur um das Thema, um des Glaubens willen. Das ist falsch, ist gerade andersrum. Der lebendige Gott traut dir und mir Leid zu, um dich und mich als Zeugnis zu nehmen seiner Güte und seiner Liebe. Merken wir etwas? Merken wir etwas? Das ist Vertrauen, das ist Liebe, das ist Güte. Wenn wir hindurchgegangen sind, ist der Jubel umso größer. Ich kenne kein Kind Gottes, mag sein Leben noch so gewesen sein, wie es ist, der am Ende seines Lebens nicht bezeugt hat und der Herr hat es gut gemacht. Ich habe hier schon gesagt von einem Bruder, der im Zweiten Weltkrieg von den Franzosen dann inhaftiert wurde, an die Wand oder Fremdenlegion war seine Alternative. Er ist in die Fremdenlegion gegangen, dann hat er 6 Jahre Krieg gehabt in Deutschland und dann hat er nochmal bis 54 oder 56, ich weiß nicht mehr genau, in Indochina gekämpft, damals in Vietnam. Wie er wiederkam, war die Gesundheit am Ende, das Nervenkostüm kaputt. Und wie ich ihn besucht habe auf seinem Sterbelager, sagt er, nehm an den. Und Gott hat's gut gemacht. Und Gott hat's gut gemacht. Er hat dahinter geschaut. Er hat verstanden. Er hat Trübsal gehabt, aber die Trübsal hat Geduld bewirkt. Und diese Geduld, die bewirkt Hoffnung. Und die Hoffnung, die geistliche Hoffnung, beruht nicht auf dem äußeren, sichtbaren, anfassbaren, sondern beruht darauf, dass der Glaubende dahinter schauen kann. Weiterschauen kann, durch den Nebel oder wir sagen auch Tunnel, nehmt das Bild, was ist. Er kriegt Röntgenstrahlen, er sieht, was dahinter leuchtet. Wir alle sind ja aufgeklärte Menschen und wissen, dass nach der Nacht die Sonne wieder aufgeht. Kinder Gottes wissen, dass nach der Dunkelheit das Licht kommt. Wir wissen, wir leben in der Dunkelheit. Wir wissen aber, dass der Morgen am Anbrechen ist. Das wissen Kinder Gottes. Weil sie hindurchschauen. Weil sie wissen, weil sie glauben, weil sie verstehen und weil sie am Leben des Herrn Jesus sehen können. Durch Leid in die Herrlichkeit. Es gibt gar keinen anderen Weg. Also nicht traurig sein, wenn du den Eindruck hast, dein Leben ist besonders schwer. Sondern freu dich doch daran, dass Jesus dich für wert geachtet hat, ihn zu bezeugen. Übrigens sind so die Vorvorväter unseres Glaubens, unserer Familie, unseres Volkes, genauso in die römischen Arenen gegangen. Quades kennt doch fast jeder. Was hat er da gesagt? Die singen ja sogar, die sollen aufhören zu singen, weil sie gottlobend in die Arena gegangen sind. Das macht was deutlich. Ob sie wirklich gegangen sind, weiß ich nicht. Aber es macht etwas deutlich von der Haltung. Und wenn ich auch sterben muss, dann bin ich beim Herrn. Paulus sagt es ja mal. Ich lebe, weil ihr mich noch braucht. Aber ich habe Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Und da sitzt er gerade zwischen zwei großen Römern, die darauf warten, dass sie zum Scheiterhaufen oder was auch immer, zum Schafott führen. Dahinter geschaut. Der absolute Gewissheit, das Beste kommt noch. Wir verstehen, die Geduld wirkt Bewährung, echten Tiefgang des Glaubens. Und der geläuterte Glaube bewirkt Hoffnung. Und der bewährte, hoffnungsvolle Glauben, der bewirkt Ausharren, bis der Herr wiederkommt. Wir können auf der Leiter dem Herrn entgegen keine Stufen überspringen. Das ist nicht möglich. Wir würden es ja gerne, ich auch. Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ich bin auch leidensscheu. Ich muss das auch nicht haben. Deswegen hat mich Gott nie gefragt. Er hat es einfach so geführt. Und ich kam immer wieder an den Punkt, dass ich entweder leugne, verleugne oder bekenne. Und ich wusste dann ganz genau, wenn ich bekenne, hat es Folgen. Es wird nicht nett. An dem Punkt war für mich immer auch die Frage des Glaubens, wem glaube ich und wem vertraue ich. Ich lade dazu ein, Schritte zu wagen. Der Glaube ist nämlich ein Glauben gegen den Augenschein, aber doch kein Glaube ohne Glaubenserfahrung. Wir haben den Heiligen Geist als Erstlingsgabe, als Angeld und durch diesen ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Gott hat uns überfließend eingeschenkt, so lesen wir es im Psalm 23. Das lese ich noch und dann mache ich Schluss. Auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Das Öl, das Salben, ist das Symbol für den Heiligen Geist. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Das ist das große Ziel. Ich werde nach Hause gehen. Wisst ihr, wie groß das ist, dass ich ein Zuhause habe? Ich bin hier nicht daheim. Es gibt ein Zuhause. Da gehe ich wieder hin. Glaube ich das wirklich? Wir verbinden mit Zuhause Geborgenheit, Behaglichkeit. Ja, viele, viele schöne Dinge. Und der liebende Gott wird dastehen und abwischen alle Tränen. Das ist Zuhause sein. Die Liebe Gottes, von der Paulus hier schreibt, hat einen zweifachen Bedeutung. Einmal die Liebe, mit der Gott uns liebt. Und diese Liebe wird beantwortet von uns. Das ist die Liebe zu Gott, die wir in unserem Tun und Handeln auch ausdrücken. Mitten in aller Bedrängnis, aller Not, in der Nachfolge wissen wir uns doch gehalten von der Liebe Gottes. Seine Liebe wirkt die liebende Erwartung auf seine Wiederkunft. Ich habe Sehnsucht abzuschalten, sagt der Paulus nochmal, der sitzt im Knast. Ich habe Sehnsucht abgeschalten, macht's doch endlich, dann bin ich beim Herrn. Wir merken, wie der Geist Gottes da den Paulus gehalten hat. Wir leben in der Versöhnung mit Gott, bestimmt durch den Heiligen Geist, der uns die Liebe, Gegenwart und Hilfe unseres Herrn immer wieder deutlich macht und uns Frieden und Freude schenkt, bis er kommt. Liebe Geschwister, wir haben Advent, den ersten Advent. Er kommt. Das ist viel, viel sicherer wie das Amen in der Kirche.